Ja, dann danke für die Einladung und auch danke auch für diesen etwas erschlagenden Besuch hier. Das werde ich machen. Ich muss mich erstmal so ein bisschen hier warm reden. Genau. Wir sind erst noch bei den dankenden Worten. Die können auch durchaus genuschelt sein. Ich habe tatsächlich so ein bisschen mir überlegt, wie ich das Buch vorstellen soll und bin da so mehrfach an Grenzen gestoßen, weil es doch relativ, also erstmal auch ein relativ dickes Buch geworden ist, was es ursprünglich nicht werden sollte. Aber mittlerweile sind es irgendwie, naja, über 300 Seiten und es sind eben Skizzen. Das heißt, es sind so ein paar, ja, schriftliche, wie nennt man sowas, Miniaturen, die nochmal so den Werdegang der sogenannten Antideutschen darstellen. Und es ist nicht ganz leicht, das Buch jetzt vorzustellen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einfach eine klassische Lesung mache. Das heißt, dass ich in verschiedene Teile dieses Buches reinlesen werde, in der Hoffnung, dass sich da so ein Bogen erschließt. Vielleicht am Anfang, gut, das sollte man ja nochmal machen, bevor man einfach so anfängt zu lesen. Dieses Thema der Antideutschen treibt mich schon relativ lange um. Also ich habe ein mittlerweile auch vergriffenes Buch im Jahr 2004 rausgebracht, auch bei Unras Verlag, mit verschiedenen Autoren auch als Herausgeber. Sie waren die Antideutschesten der deutschen Linken, heißt dieses Buch. Und seitdem und auch schon davor lässt mich dieses Thema nicht so ganz los. Die Frage ist, aus welchem Verhältnis eigentlich? Ist es ein Verhältnis der feindlichen Distanz oder vielleicht ein Verhältnis sogar der merkwürdigen Nähe, zumindest an gewissen Punkten? Das könnte man vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten und diskutieren. Vielleicht wird auch deutlich, wo ich mich so positioniere, was die sogenannten Antideutschen anbelangt, wenn ich ein bisschen in dieses Buch jetzt hier einsteige. Das erste Kapitel heißt »Ein anständiger Anfang?« Fragezeichen. Als 1989-90 die DDR unterging, geriet die Bundesrepublikanische Linke ebenfalls ins Schlingern. Auch wenn sie sich nicht mit dem Kasernenhofsozialismus, Begriff von Robert Kurz, der realsozialistischen Staaten gemein gemacht hatte, war es doch absehbar, dass der Linken nun ein eisiger Wind entgegenschlagen würde. Mit dem größer werdenden Deutschland verstärkten sich überwunden geglaubte reaktionäre Ideologien wie Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus. Das schlagartig unter Federführung des ewigen Bundeskanzlers Helmut Kohl dicker gewordene Deutschland stellte eine imminente Bedrohung dar, nicht nur für andere Länder, nicht nur für alles, was als undeutsch erachtet werden konnte, sondern eben auch für die Linke selbst. In den frühen 90er Jahren war nicht zuletzt deshalb eine sich selbst als antideutsch definierende Stimmung und Haltung in der radikalen Linken weiter verbreitet als gedacht. Dietmar Dart meinte, die sogenannte antideutsche Linke der frühen 90er dürfe, Zitat, in der Rückschau als ein in wesentlichen Zügen anständiger, in seiner negativen Fixierung aufs Deutsche, allerdings arg patriotisch überformter Versuch gelesen werden, den Antiimperialismus der bundesrepublikanischen Linken vorzeit zu überwinden. Zitat Ende, Dietmar Dart. Allerdings war es weniger die Kritik des Antiimperialismus, sondern es waren vielmehr die Umstände und Begleiterscheinungen der Wiedervereinigung nach dem Anschluss der DDR, die für radikale Linke eine antideutsche Positionierung notwendig werden ließ. Die Anfangsparole »Nie wieder Deutschland« schien nicht nur affektiv berechtigt angesichts einer Explosion von Alltagsrassismus, die der deutschen Wiedervereinigung auf den Fuß folgte. Die Pogrome von Rostock und Hoyerswerda, die sprunghafte Zunahme antisemitischer Friedhofsschändungen und einer wachen neuer Großmachtbestrebungen zeigten, dass die alarmschlagende Deutschlandkritik zur Wiedervereinigung, die im Ausland zu vernehmen war und von relevanten Teilen der Linken artikuliert wurde, prophetisch war. Wer sich nicht auf der großen Frankfurter Demonstration am 12. Mai 1990 unter der Parole »Nie wieder Deutschland« Demonstration gegen deutschen Nationalismus, gegen die Kolonisierung Osteuropas und gegen die Annexion der DDR einfand, zu der nicht nur der Frankfurter Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, sondern auch die Hamburger und Münsteraner Grün-Alternative Liste, die Kölner Nicaragua-Koordination, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands und der Duisburger Antiimperialistische Kongress aufgerufen hatten, war vielleicht, wie der Autor dieser Zeilen ganz lokalistisch dem Aufruf der Antifa-Gruppe Freiburg, dem Bund Westdeutscher Kommunisten, dem Motorradclub Coole Wampe und dem UASTA gefolgt und fand sich am Dienstag, den 30.01.1990 am Bertholdsbrunnen, Freiburg, unter der Parole »Nie wieder Großdeutschland« ein. Oder er bzw. sie suchte am 1.12. in aller Kälte den Platz vor dem Kaufhaus Schneider in Freiburg auf, um zu konstatieren, Zitat, das neue Deutschland ist wieder eine souveräne Großmacht. In den 2+4 Gesprächen und dem KSZE-Treffen wurde dem anscheinend vorbehaltlos zugestimmt. Es werden der deutsche Faschismus, der Zweite Weltkrieg und seine Folgen zu den Akten gelegt. Damit wird die nie ernsthaft in Angriff genommene Auseinandersetzung mit der Geschichte Deutschlands endgültig verneint. Das ist der fruchtbare Boden für die Offensive von deutschem Nationalismus und Rassismus. Zitat Ende. Und die Antwort atmete den Geist der Subversion und des linken Radikalismus. Das Flugblatt endet folgendermaßen. Wahlboykott, Streik, Demos, alltägliche Verweigerung sind wichtige Negationen des Bestehenden. Ebenso muss die Verwirklichung der Utopie einer befreiten Gesellschaft versucht werden. Es ist alles daran zu setzen, dass eine radikale außerparlamentarische Opposition, ein Widerstand von unten, gegen das kapitalistische System Konturen annimmt. Widerstand ist die Verweigerung, die Sabotage. Widerstand ist Häuser besetzen, verstopfte, stinkende Straßen zu blockieren, sich die Plätze und Dinge selbstbestimmt anzueignen. Widerstand ist menschliche Wärme, das Zerbrechen der Vereinzelung. Widerstand ist Solidarität mit denen von uns, die sie in die Knäste stecken, ist Solidarität überhaupt. Die Sprache und die aufrufenden Gruppennamen verraten es. Nahezu das gesamte Spektrum des radikalen linken Milieus, auch das antiimperialistische, war gegen Großdeutschland und fürchtete ein neues Viertes Reich. In den Anfangsjahren der 90er war die antideutsche Kritik also noch eine Form radikalisierter linker Politik angesichts einer sie überrollenden historischen Entwicklung. Demnach spitzte die antideutsche Linke in ihrem Bedürfnis, die Wiedervereinigung als offizielles Staatsprojekt abzulehnen, die im linken Milieu stets eingeübte Subversionspraxis und Haltung radikaler Kritik am Bestehenden lediglich auf Deutschland und die neue Situation zu. Doch in den darauffolgenden 10, 20 und 30 Jahren gab es eine so rasche und schnelle Entmischung und Neuzusammensetzung dieser Linken, eine Verabschiedung alter gemeinsamer Standpunkte und Konsenspositionen, wie man es in dem Umbruchsmoment 89-90 und den noch im Zeichen des Linksaktivismus stehenden Jahre danach nicht für möglich gehalten hätte. Zwischenzeitlich trommelten Intellektuelle aus der Linken für den Golfkrieg 1991. So verkündete der Konkret-Herausgeber Hermann L. Kremlitzer, jüngst verstorben, anlässlich des US-Kriegs gegen Saddam Hussein, Zitat, dass hier einmal aus falschen Gründen und mit falschen Begründungen das Richtige getan zu werden scheint. Krieg sei notwendig zum Schutz Israels. Zu behaupten, dass nie wieder Krieg und nie wieder Auschwitz unvereinbar seien, gehörte damit zum integralen Bestandteil der Kriegslegitimation. Es kann schlimmere Übel geben als den Krieg. Darin waren sich plötzlich linke Staatskritiker und liberale Staatsphilosophen wie Jürgen Habermas, von dem dieses Zitat stammt, einig. Als aber schließlich angesichts der jugoslawischen Zerfallskriege und des ersten deutschen Angriffskriegs nach 1945 aus dem Mund des ersten grünen Außenministers Fischer ähnliche Kriegsbegründungen zu vernehmen waren wie im Golfkrieg von den israel-solidarischen linken Bellizisten rund um die Zeitschrift Konkret, war die große Unüberschaubarkeit ausgebrochen. Gelang es der linken Monatszeitschrift Konkret 1991 noch nicht, ihre Leserschaft auf Kriegskurs zu bringen, wie die Flut empörter Leserbriefe und Abonnementkündigungen zeigte, so verbrachte Joschka Fischer diese Meisterleistung in Bezug auf seine Partei in einem außerordentlichen Parteitag in Bielefeld 1999. Zitat, Auschwitz ist unvergleichbar, aber ich stehe auf zwei Grundsätzen, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus, beides gehört bei mir zusammen, deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen. Fischer, in der Diskursfigur Krieg ist besser als Auschwitz, formierte sich eine flottierende, pro-westliche Front, die ihre Markierung in einem antifaschistisch begründeten Bellizismus und der Israel-Unterstützung vornahm. Später fanden in dieser Logik antideutsche Gefallen am War on Terror in der Folge von 9-11, sprachen sich auch für den Krieg gegen den Irak 2003 und den Krieg gegen Libyen durch die NATO aus. Eine besondere Rolle spielte hier die sich um Justus Wertmüller formierende Zeitschrift Bahamas aus Berlin. Dieser Teil der Antideutschen befleißigte sich sodann einer sogenannten Islamkritik, der auch rassistische Invektiven nicht fremd sind. Eins hielten die Antideutschen anderen Linken vor, sie würden die deutschen Nazis umwerben, wenn sie nicht wie sie einen ungebrochen völkischen Konsens konstatierten. Außer im Rückzug in die Studierstube und gelegentliche Entrüstung im Chor der Schämt-euch-Schreie sollten subversive Praxis und linke Bewegungsversuche keine Geltung haben dürfen. Jetzt haben einige Antideutsche oder Ex-Antideutsche durchaus Verständnis für die AfD, wenn diese Israel bedingungslos unterstützt, und für die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, wenn sich hier eine sogenannte Islamkritik artikuliert. Dem offenkundigen Rassismus und der Anti-Islam-Hetze wird kein Schämt euch entgegengebrüllt. Für einen Großteil der Antideutschen war der klassische Linke das Objekt seiner Abarbeitung. Längst war man darin eingespielt, die Linke als antisemitisch, völkisch, nationalistisch, natürlich antiamerikanisch zu bezeichnen. In diesem Verdikt, besonders in Antiamerikanismus und Antisemitismus-Vorhaltung, traf sich der Antideutsche mit dem Rechten, der mit Springers Welt und Joachim Fest den linken Antiimperialisten schon immer gerne zum neuen Nazi erklärt. Damit lag ein markanter Wechsel in der Bündnispolitik auf der Hand, und konservative und offen antilinke Publizistinnen und Wortführer, Medien und politische Kräfte schienen einem Teil der Antideutschen akzeptabel zu sein, um, soweit der beibehaltene alte antifaschistische Reflex, Schlimmeres und Schlimmstes zu verhindern. Der Sommer der Migration von 2015 stellte für einen Teil des vormalig antideutschen Milieus ein Kairos dar. Der Moment forderte eine Entscheidung, sie fiel zugunsten des Staates aus. Aus traditionell israelfeindlich eingestellten Ländern, so beschwor man, rückten nun antisemitische Migranten auf Deutschland zu. Diesem Ausnahmezustand war in den Augen der ideologisch aufgerüsteten ehemaligen Linken nur mittels Flüchtlingsabwehr als praktischem Anti-Antisemitismus zu begegnen. Der Betrug der Antideutschen ratifiziert sich nicht zuletzt in dieser rabiat deutsch-souveränistischen Selbstpositionierung. Andere Ex-Antideutsche zelebrieren dafür gelegentlich vor dem Brandenburger Tor und täglich in ihren Redaktions- und Wohnstuben, in denen ein reichlich affirmatives, laues Lüftchen weht, den Sieg über den sogenannten völkischen Antikapitalismus, was immer das auch sein mag. Sie preisen die bürgerlichen Vermittlungsformen und haben insgesamt Frieden mit den kapitalistischen Verhältnissen allgemein und denjenigen in Deutschland im Besonderen gemacht. Pro-deutsch sind sie zuweilen in entspannt globalisiert neoliberaler Weise und innerhalb der Ordnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie skandalisieren im Verbund mit den Leitmedien der Bundesrepublik, dass es eine gefährliche Querfront als weltpolitisches Phänomen gäbe, die antiwestlich, national und sozial ausgerichtet sei. Interessanterweise entstammt einer der prominentesten Querfrontstrategen aus ihrem eigenen antideutschen Milieu, Jürgen Elsässer. Führender Antideutscher der 90er Jahre, Changeworld-Gründer, ist mittlerweile zu einem Kopf einer neuen rechten nationalistischen Bewegung geworden und agitiert mittels seiner Zeitschrift Kompakt gegen Flüchtlingsunterstützerinnen und die angeblich Volk und Familie zersetzenden Ausflüsse von 1968. Ausgerechnet der Kopf der Antideutschen versuchte circa 3-4 Jahre ein klassisches antiamerikanisches Querfrontprojekt aufzubauen. Ab 2015 war dieses Projekt allerdings gestorben. Warum? Es fanden sich schlicht keine Linken, die diesem anti-emanzipatorischen Projekt zuarbeiten wollten. Elsässers Kompakt ist ein äußerst rechtes Organ und nichts weiter. Er kämpft für eine Souveränität Deutschlands und den Stopp des sogenannten Asyl-Tsunami, wobei ihm von einer ehemaligen Mitstreiterin aus radikal linken Zeiten vorgehalten wird, bei öffentlichen Auftritten nicht nur mit antisemitischem Duktus zu spielen, sondern sich wie ein glühender Antisemit zu gebären. Verheerender hätte es nicht kommen können, und augenzwinkern könnte man sich und Dietmar Dart fragen, warum die Antideutschen denn ganz offensichtlich nicht anständig geblieben sind oder besser, warum ihre Anständigkeit sich so typisch deutsch ausmacht, dass einen zuweilen das Entsetzen packt. Gut, ich blätter mal weiter. Auf den Seiten, die ich jetzt überschlagen habe, geht es unter anderem um die Frühphase der antideutschen Bewegung und was sich sozusagen in Hamburg teilweise formiert hat unter der, naja, wenn man so will, theoretischen Anleitung von Günter Jakob, einem ehemaligen führenden Maoisten, der sehr wichtig war im Bereich der Analyse von Musik und Popentwicklung, hat ein wichtiges Buch geschrieben zu schwarze Musik und weiße Hörer und war einer der wichtigen Propagandisten der antideutschen Vorstellung, hat sich auch unterschieden in seiner theoretischen Positionierung. Er war sozusagen weniger adornitisch geschult, sondern sehr stark dekonstruktivistisch angeleitet, aber auf jeden Fall ein wichtiger Protagonist dieser früh antideutschen Strömung. Dann gehe ich eben nochmal der Frage des Anti-Imperialismus nach, weil ja Dietmar Dart nicht ganz unberechtigterweise darstellt, dass die Antideutschen hauptsächlich sich einen Feind gemacht haben, nämlich die sogenannten Anti-Imperialisten. Und das war sozusagen dieses Bild, dieses Objekt des Anti-Imperialisten in der Darstellung der Antideutschen, war eigentlich, wie ich versuche in diesen Kapiteln zu zeigen, von Anfang an stark verzerrt. Weil der Anti-Imperialismus, der sich sozusagen in der Nachfolge des Internationalismus und Anti-Imperialismus von 68 entwickelt hat, alles andere war als ein durchgängig anti-amerikanisches Projekt. Ganz im Gegenteil, es wurden Elemente amerikanischer Protestbewegung aufgenommen. Es wurde schon von Anfang an beispielsweise von der Zeitschrift Agit 883 bemerkt, also wir unterscheiden uns radikal von dem reaktionären Anti-Amerikanismus, der hier irgendwie in dieser deutschen Gesellschaft grassiert, sondern wir sind Anti-Imperialisten und sind verbündet mit den Black Panthern und so weiter und so fort. Also der Anti-Imperialismus, wie ihn die Antideutschen dargestellt haben, ist stark verzerrt und lebt im Grunde von ganz starken Projektionen. Das kann ich jetzt leider nicht ausführen, ich muss Sachen überspringen und ich gehe jetzt im Grunde auf einige Vordenker ein und einer der wichtigsten Vordenker der Antideutschen, der sich aber selbst nie so bezeichnet hat, war Wolfgang Poort. Man muss sagen, einige der wichtigen Antideutschen sind mittlerweile auch schon gestorben, Wolfgang Poort ist gestorben. Hermann L. Kremlitzer ist eigentlich kein klassischer Antideutscher, er ist der Herausgeber von Konkret. Viele haben ihn jetzt sozusagen auch nochmal in die antideutsche Richtung geschoben. Da würde man sozusagen jetzt die publizistische Tätigkeit von Hermann L. Kremlitzer auf die 90er Jahre und die vielleicht auch die letzten Jahre verkürzen. Hermann L. Kremlitzer war ein klassischer, wenn man so will, linker Sozialdemokrat mit großer Sowjetunion-Affinität, DDR-Affinität und insofern ein traditioneller Linker, ja, der im Übrigen in den 80er Jahren sich auch sehr stark für die Position von Al-Fatah ausgesprochen hat und alles andere als ein glühender Israel-Unterstützer in den 80er Jahren war, das wurde er sozusagen erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ich erkläre so ein bisschen, dass Israel für viele traditionelle Linke, wie Kremlitzer vielleicht auch, zu so einer Art Sowjetunion-Surrogat geworden ist. Israel wird sozusagen auch als ein antifaschistischer Staat in der Tradition sozusagen des Zweiten Weltkriegs als Erinnerungsort, kann man fast sagen, projiziert. Und nachdem die Sowjetunion runtergegangen ist, muss diese Lücke sozusagen Israel einnehmen. Das hat natürlich nichts mit der Realität Israels zu tun. Aber das ist sowieso egal. Dieses Buch zeigt sowieso, dass es eigentlich sehr, sehr wenig um Realität geht in den Diskursfiguren der Antideutschen, sondern sehr viel mit Projektionen, mit Ideologie zu tun hat. Ja, kommen wir zu den Vordenkern. Ein Renegat der Linken. Und Renegat der Linken meine ich jetzt erstmal als einen ganz, ja, also wenig pejorativen Begriff, sondern einfach sozusagen als jemand, der der Linken als hegemonialen Block den Rücken kehrt und sie kritisiert. Ja, ein wichtiger Renegat, also ein Abweichler, jemand, der vielleicht auch eine besondere Kritik eines hegemonialen Blocks der Linken formuliert, ist der Publizist Wolfgang Poort, der seine große publizistische Zeit in den 80er Jahren hat. Dem Renegaten kommt eine kritische Funktion zu. Er ist unbequem und kratzt am Lack eines hegemonialen Blocks. Poort polemisierte tatsächlich gegen eine breite, friedensbewegte Linke und ein alternatives Milieu, dem er Wehleidigkeit, Kitsch und Verdrängung vorwarf. Dabei ging es ihm lange noch um eine Profilierung radikaler linker Politik. Der Friedensbewegung bescheinigte er in den 80er Jahren, da sie, Zitat, keine Parteien und Klassen mehr kennen würde, sondern nur noch Deutsche, dass sie auch nur einen Teilerfolg erringen können, die endgültige Niederlage der Linken. Darin klang noch die linksradikale 60er-Jahre-Kritik an den Ostermarschierern mit, die mit ihrem bürgerlichen oder christlichen Pazifismus als zu reformistisch attackiert wurden. Die Idee der Ostermärsche kam aus England und wurde von der gewaltfreien Quäkerin Helge Stolle und ihrem Mann Konrad Tempel 1960 nach Norddeutschland gebracht. Poort wollte in Deutschland die Oster- und Friedensbewegung Passionsspiele aufführen sehen, die, Zitat, mit der unwiderstehlichen Suggestivkraft des Genres die letzten Kriegsjahre nochmal erlebte und erlittene Realität werden lassen. Schon früh lieferte er damit das Stichwort von der Friedensbewegung als deutsch-nationaler Erweckungsbewegung, das ist 1981 bis in die Zeit schaffte. Da wurde der Text nämlich auch abgedruckt. 1984 veröffentlichte er einen der besten deutschsprachigen Texte zum Israel-Palästina-Problem, das längst zu einem Krieg zwischen zwei Bevölkerungsgruppen wurde, Zitat Poort, deren beider Ziele es ist, die jeweils andere von einem Stück Land zu vertreiben. Ein solcher Krieg, wie er, Zitat, zwischen Israel in der Rolle des vertriebenen Vertreibers und den Palästinensern in der Rolle der Vertriebenen seit Jahrzehnten geführt wird, hätte die Linksradikalen in ihrer Erkenntnis bestätigt, dass es für soziale Probleme keine nationale Lösung gibt oder jedenfalls keine andere als endloses Blutvergießen. Zitat Ende. Damit stand Poort außerhalb des linken Pro-Palästina-Konsens, kündete bald jedoch jeden linken Konsens auf. Nach Poort war der Berliner Häuserkampf der Instandbesetzer ein, Zitat, Aufstand der Heinzelmännchen, eine Mischung aus freiwilligem Arbeitsdienst und Rebellion. Die RAF erklärte er zu einer ruinösen Fraktion, den Feminismus zur Gemeinschaftsideologie vereinsamter, isolierter Massenmenschen, die einander nicht mögen, und die Berliner Taz zu einem Blatt von Leuten, die ihre Zukunft hinter sich haben. Vielleicht ist nicht alles falsch, man weiß es nicht. In einem kundigen Nachruf auf den Ende 2018 verstorbenen Publizisten wurde festgehalten, Zitat, immerhin druckte die Taz 1983 seinen Aufsatz Volkssturm oder Emanzipationsbewegung, den die Zeit zwar bestellt hatte, aber nicht haben wollte, weil er dem Ernst der Lage nicht angemessen sei. Darin kritisierte Poort den Nationalismus der Friedensbewegung, die den Protest gegen die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen zum Überlebenskampf eines Volkes gegen die ihm zugedachte physische Vernichtung stilisierte. Ein immer wiederkehrendes Motiv der deutschen Rechten. Poort hatte dem Geschichtsbild, das war ein Zitat aus einem Nachruf von Christoph Meuler aus der Jungen Welt, Poort hatte dem Geschichtsbild der Friedensbewegung attestiert, dass dieses, wie jenes der Konservativen, der Deutschnationalen, verleugne, Zitat, dass niemand anders als die Deutschen selbst Hitler an die Macht gebracht hat. Zu ihrem Geschichtsbild gehört, Poort, die Vorstellung, dass alles Schlechte in Deutschland auf den Deutschen wesensfremde, ausländische Mächte und Kräfte zurückzuführen sei. Das Volk war gut, aber schlecht und verderblich war die Hitlerei, die Niederlage, die Marshallplanbestechung, schlecht waren der Bolschewismus, der Internationalismus, die oberflächliche, zersetzende westliche Zivilisation und schlecht sind heute die Atomraketen der Supermächte. Das ist Sound Poort. Wie kein anderer formulierte Poort hier unbequeme und scheinbar von links kommende Kritik an der Linken, die zuweilen wenig Applaus bei der Milieulinken erheischte. Dafür aber von dem rechtsliberalen Atlantizisten Josef Joffe, ausgerechnet zum 57. Jahrestag der Machtübertragung an Adolf Hitler, in der Süddeutschen Zeitung genüsslich rezensiert wurde. Schließlich bekämen Joffe nicht nur Späth und Gauweiler, sondern Friedensfreunde, evangelische Theologen wie die Atomkassandra Dorothee Sölle oder Grüne wie die auf die Rolle der verfolgten Unschuld abonnierte Jutta Ditfurt ihr Fett ab. Ab den 90er Jahren nahm die Verzweiflung Poorts angesichts der Entwicklung der Welt zu, vor allem wegen der zunehmenden rassistischen Alltagsgewalt in den 5 neuen Bundesländern. Er versuchte, sie mit gesteigerter verbaler Aggressivität zu bannen. In einem eher vergessenen Aufsatz in der Konkret artikulierte er angesichts der rassistischen Übergriffe in der ehemaligen DDR den Wunsch, dass bundesrepublikanische Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden ihre Möglichkeit nutzen sollten, bevor empfindsamere Menschen in ihrer hilflosen Wut der Gedanke kommt, es könnte nötig sein, ein paar von diesen Menschenschindern einfach abzuknallen, so Poort. Die Menschenschinder von Poort sind der ostdeutsche Mob, eine Begrifflichkeit, die in den damaligen Debatten Konjunktur hatte. Die rassistische Gewalt der Nachwiedervereinigungszeit wurde mit der intellektuellen Gewaltfantasie des Einfach-Abknallens beantwortet. Diese trat an die Stelle der Distanzierungstechniken mittels Polemik und Zynismus, die das Objekt ja auf Abstand halten. Und Polemik und Zynismus, das ist das Geschäft von Poort bislang immer gewesen. In der Poortschen Logik sollte der Staat im Auftrag des seine Gewalt- und Vernichtungsfantasien an ihn delegierenden intellektuellen Kritikers tätig werden. Der Mob, das ist die Bevölkerung in dem Zustand, in dem sie dem Staat bei der Ausübung von Gewalt Konkurrenz macht. Während der Staat jedoch als ideeller Gesamtkapitalist eine Vernunft repräsentiere, wenn auch nur die zweckrationale kapitalistische Vernunft, so stehe auf der Seite des Mobs die Gegenvernunft, das bloße Ressentiment. Hier, bei Poort, taucht zum ersten Mal die antideutsche Erkenntnis auf, wonach es ja auch etwas Schlimmeres gebe als Staat und Kapital, den Mob. Und dass man gegen ihn, weil das größere und unberechenbare Übel, den Staat als Ordnungsmacht, anrufen könne und müsse. Der Kritiker und Publizist Poat hatte auch schon das Niederkartätschen der chinesischen Oppositionsbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juli 1989 begrüßt und 2 Jahre später einen Atombombenabwurf auf Bagdad herbeigesehnt, als praktischen Anti-Antisemitismus, wenn Saddam Hussein Raketen nach Israel schießen sollte. Am deutlichsten machte Poat seine Feindbestimmung in dem Artikel Musik in meinen Ohren in der konkret deutlich. Das ist eine längere Passage, die man sich so ein bisschen auf den Lippen zergehen lassen sollte. Der Sadismus piepsstimmiger Erzieherinnen, Lehrerinnen und Mütter, die im Fernsehen erzählen, wie sie ihre Kinder mit dem Golfkrieg quälen, mag unter anderen Umständen ein Seminarthema sein. Derzeit verdient er Verachtung und Hass, wie dieser unverfrorene, krankhafte Egoismus, welcher etwa darin besteht, hier über die eigene Angst zu lamentieren, während Israel von einem Gasangriff bedroht ist. Man fasst es einfach nicht, dass in Israel Auschwitz-Überlebende mit der Gasmaske nachts unter Sirenenalarm in den Schutzraum flüchten müssen, während die Kinder und Enkel der Massenmörder von einst hier gemütlich über das Verhältnis von erster und vierter Welt resonieren oder sich fröhlich auf der Bonner Hofgartenwiese tummeln und nicht die Verteidigung der Bedrohten, sondern Frieden mit einem Aggressor fordern, der ohne jeden militärischen Sinn reine Bevölkerungszentren bombardiert, wie dies die Nazis in Rotterdam und Coventry taten. In den weißen Betttüchern, die Friedensbewegte vor und während des Golfkriegs 1991 aus den Fenstern hängten, wollte Poat Zeichen des Ressentiments von Leuten erkennen, die es dem Weltpolizisten USA verübeln, dass er ihren Eltern per Krieg das friedliche Massenmorden in Auschwitz ausgetrieben habe. Auch die Motivlage, das ist ein Zitat, auch die Motivlage des radikalen Teils der Antikriegsbewegung wurde von Poat dahingehend durchschaut, dass, Zitat, die Autonomen hier noch einmal unter der Nazi-Parole kein Blut für Öl den Zusammenhang von Militanz und völkischem Bewusstsein demonstrieren würden. Habermas 68er schelte, wonach Dutschke aufgrund seiner aktivistischen Überschreitung eines Seminarmarxismus und einer bloßen Wahrnehmung von Demonstrationsfreiheit ein Linksfaschismus befördere, griff Poat wieder auf. Zitat, das Wort vom Linksfaschismus stellt sich als Untertreibung dar, weil man sich die Vorsilbe links sparen kann und die Regel lautet, je weiter links einer stand, ein desto engagierterer Nazi ist er nun. Alle politischen Gliederungen sind erhalten geblieben, haben mal das Vorzeichen gewechselt. Man braucht keine Fantasie mehr, um sich die Anti-Impis oder die Autonomen als Volkssturmabteilung der Hitlerjugend oder als Verbände der Aktion Wehrwolf vorzustellen. Zitat Ende. Wann hat er es? 91. Und der Kritiker gibt der Leserin tiefen Einblick in seine Gefühlslage, wenn er notiert, Zitat, der Staat möge diejenigen, die die vielen weißen Friedenstücher als Kapitulationserklärung aus den Fenstern hängen, Zitat, das ganze Pack, so offensichtlich für den Soziologen Poat, die friedensbewegte Unterkategorie der Oberkategorie Mob, hinter Gitter verfrachten. Im nächsten Satz besinnt sich Poat kurz seines soeben in der Rage des Schreibens in Vergessenheit geratenen Linksseins, ne, er wollte gerade jemanden sozusagen ins Gefängnis sperren, und merkt an, Zitat, ein offenes Wort unter Genossen, die Fenster mit weißen Tüchern rufen alte Reflexe mir wach, unruhig schweift mein Blick herum auf der Suche nach dem nächsten Pflasterstein. Zu gern würde ich den Friedenswillen, der dort oben herrscht, mal auf die Probe stellen, aber ich bin zu alt für diesen Spaß. Zitat Ende. Der zur Golfkriegszeit, zu dieser Zeit 45 Jahre alte Poat oszillierte offensichtlich zwischen tiefer Verzweiflung, die auch vor autoritären Lösungen nicht zurückschreckt, und auftrumpfender Reminiszenz an militante bessere Zeiten, die er nämlich hatte. Als SDS-Aktivist und Bekannter des Frankfurter 68er-Theoretikers Hans-Jürgen Krahl hat er sich aufmüpfig und radikal mit der Universitätsleitung angelegt. 1976 erschien seine im Geist des 70er-Jahre-Seminarmarxismus geschriebene, aber diese geschichtsphilosophisch überbietende Dissertation mit dem Titel Theorie des Gebrauchswerts oder über die Vergänglichkeit der historischen Voraussetzungen, unter denen allein das Kapital gebrauchswert setzt. Darin hatte er die Krahlsche Kritik am Spätkapitalismus weitergetrieben, wonach man im Alltag bei der Auflösung des Widerspruchs von Gebrauchswert und Wert kaum noch erkennen könne, was sich mit den Dingen anderes anfangen ließe, als sie zu verkaufen, zu kaufen und wegzuschmeißen. Mitte der 70er Jahre war dies mit einer Reflexion der Verkehrsformen und den sexuellen wie andersweitigen Wegwerfbeziehungen, geflügendes Wort, in der Linken selbst verbunden. Poort wurde damals attestiert, Zitat, dem Kreis von analytischer Denkschärfe und Resignation nicht entkommen zu können. Von 1974 bis 1980 war er Assistent am Lehrstuhl für Soziologie an der Hochschule Lüneburg. In dieser Zeit schrieb er zuweilen unter Pseudonym, so unter Wolfgang Trackel, den kurzen Text Arbeiter und Kleinbürger, provisorische Zwischenbemerkungen zu einem immer schon geklärten Verhältnis, in dem er als erste Aufgabe des Hammerschlags der Revolution definierte, die physische Warenwelt zu zerklopfen. Diese Destruktionsarbeit wäre die einzig noch vorstellbare, positive und sinnvolle. Wenn Poort hier in den 70er Jahren seinen Hass auf die kleinbürgerlichen Verhältnisse artikuliert, denen er selbst entstammte, wie er auch protokolliert, so greift er nicht nur auf die Traditionslinie des italienischen Neoleninismus namens Operaismus mit dessen Aufruf zu Sabotage und Arbeitsverweigerung zurück, sondern er hofft sich auch vom Maoismus ein Ende kleinbürgerlicher Lebensgewohnheiten. Zitat: Dass keiner ungeschoren davon käme, weiß jeder, spätestens seit der Kulturrevolution. Also, das ist der Poort der 70er. Die wirkliche Revolution blieb aus und bis 1987 belieferte Poort als pointierter und polemisch alles mögliche zerklopfender Essayist den Zeitschriftenmarkt von Konkret bis zum Spiegel und eben die Zeit. Im Auftrag der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, die 1984 von Jan-Philipp Remsmar gegründet wurde, erforschte er Anfang der 90er unter dem Titel Massenbewusstsein in der Umbruchsphase, die herrschende Ideologie in der BRD nach dem Anschluss der DDR. Zuweilen wurde behauptet, die Studie stehe in der Tradition von The Authoritarian Personality von Theodor W. Adorno und anderen. Tatsächlich präsentiert sie aber vornehmlich einige aufgespießte und polemisch kommentierte Berichte aus der Stuttgarter Zeitung. Vielleicht färbte auf den vereinzelt einzelnen Ideologiekritiker, der von den Geldern Jan-Philipp Remsmars abhängig war, die Ideologie seines Förderers ab. Das ist eine längere Fußnote zu Remsmar, ich weiß nicht, wer ihn kennt. Remsmar entstammt der Tradition der moskau-kritischen unabhängigen Linken und schrieb in einem Diskussion provozierenden Artikel als bürgerlicher Intellektueller des Jahres 1990, es gebe, Zitat, in seinem Artikel in der Konkret, einfach keine der Erwähnung werte politische Opposition, die ein irgendwie gearteter antikapitalistischer Konsens einte, geschweige denn eine eindeutige internationale Positionierung entlang der Achse Imperialismus. Das war ein Text von Jan-Philipp Remsmar, The Bad and the Ugly, Unterüberschrift. In den Jahren 1989-90 hat die Linke ihren weltgeschichtlichen Bezugsrahmen verloren, das heißt, es gibt sie nicht mehr. Vielleicht hätte Poort 1991 anders geurteilt, wenn er verwandtschaftlich bedingt oder freundschaftlichen Kontakt zur Schülerinnenbewegung gegen den Krieg am Golf gehabt hätte. Vielleicht, weil der Ideologiekritiker auch bloß ein von Kapital und Imperialismus nicht mehr reden wollender Dichter, der nur mit, Zitat, Geistesblitzen über die blutigsten Angelegenheiten herfalle und sich selbst darstelle, wenn etwas Bitterernstes zur Debatte stehe, wie Karl Held vom marxistischen Gegenstandpunkt auf dem Konkretkongress 1993 leidenschaftlich einwarf. Eine Passage, die man immer wieder gerne auch sehen kann auf YouTube. Karl Held repliziert auf Wolfgang Poort im tiefsten Bayerisch. Ne? Gegenstandpunkt ist ja in Bayern. Bist du Dichter. Nichts weiter als ein Dichter. Genau. Tatsächlich zeigte sich in den in Textform gegossenen Ausführungen Poorts, dass er seiner kleinbürgerlich-provinziellen Herkunft offensichtlich nicht entkommen konnte, die er selbst kenntlich machte und die ihn, wie er selbst protokollierte, von einigen Größen des SDS unterschied. Wenn er in seinem Aufsatz Musik in meinen Ohren autoritär nach der Polizei ruft, unironisch, Zitat, eine moralisch so restlos erledigte und politisch führungslose Nation, Zitat Ende, in Hinblick auf die BRD 1991 diagnostiziert und seinen Text mit der zerstörerischen Michael Kohlhaas-Geste beendete. Es komme ein, Zitat, nettes Hauen und Stechen mit jeder Menge Wehgeschrei auf uns zu, was er mit Musik in meinen Ohren kommentierte. So erkennt man darin den rabiaten, blindwütig um sich schlagenden Kleinbürger. Doch Poorts Dichtung gegen den deutschen Mob, nicht Helds insistieren auf Imperialismus, Weltmarktkonkurrenz und Aggression gegenüber als überflüssig erachteten Ausländern im Inneren kapitalistischer Gesellschaften, wurde die vorherrschende Erklärung in Konkret und der antinationalen und antideutschen Linken. Es ist eine Fußnote der Geschichte der Linken, dass Wolfgang Poort im Jahr 1997 mit seiner Veröffentlichung Brothers in Crime, die Menschen im Zeitalter ihrer Überflüssigkeit, über die Herkunft von Gruppen, Cliquen, Banden, Rackets, Gangs, Horkheimers Theorie der Bandenherrschaft anknüpfen wollte und wenige Jahre später, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ein ganzes Milieu, ein Block von Rackets, die misanthropen, habituellen Distanzierungstechniken von Poort übernahm. Ausgerechnet untheoretische und mächtig identitär aufgeblasene Antifa-Gruppen orientierten sich an ihm. Dass Poort dies später auch nicht passte, spricht für ihn. 2003 kündigte diesen Antideutschen ihr Vordenker Wolfgang Poort, den sie zuweilen auch entgegen dessen Absicht und Begehrlichkeit zum Idol erhoben, die politische Freundschaft, und er fragte sich, wie sich das Verhältnis seiner Golfkriegsbefürwortung von 1991 zu den um 2003 zirkulierenden Phrasen des antideutschen Milieus gestalteten. 2003 Irakkrieg mit ähnlichen Figuren einer Pro-Kriegsposition. Das Ergebnis lautete: Poort, damals war es ein Irrtum, heute ist es Ideologie geworden. War nicht, so drängt sich nicht nur Poort die Frage auf, die Renegatenposition im Jahr 2003 vakant geworden, wo in eigentümlicher Verkehrung Bahamas, Jungle World, Konkret, etliche Antifa-Gruppen die Reihen festgeschlossen hatten. Antideutsche Position war zur Partei geworden, die in stalinistischer Manier jegliche Kritik an Israel und dem Kriegskurs der USA mit harten Bandagen und moralischen Anklagen abwehrte. So wie dem Stalinisten aufgrund des antifaschistischen Schwurs die Sowjetunion heilig war, so wurde Israel den überall Antisemitismus verhindern wollenden Antideutschen zum Ersatzvaterland. Tatsächlich ist das Abrücken von der einzig der Vernunft und der Wahrheit verpflichteten Renegatenposition das Herausschälen eines politischen Blocks, der sich voller Leidenschaft ins politische und damit auch ins machiavellistische, demagogische, Akklamation erheischende stürzte, der wohl erschreckendste Teil der antideutschen Misere innerhalb der Linken. Soweit zu diesem Vordenker der antideutschen, Wolfgang Poort, der aber, wie gezeigt, letzten Endes dann sich von dem antideutschen Milieu, als es sich tatsächlich auch wiederum als ein ganzes Milieu konstituierte, absetzte und auch nichts mehr mit diesen zu tun haben wollte. Gucken wir noch mal so ein bisschen, ich mache jetzt einen großen Sprung, ich hoffe, das ist nicht so unvermittelt, über die Diskursstrategie und auch sozusagen die, naja, man kann fast sagen, diskursive Performance der Antideutschen. Die Verächtlichmachung der Linken, auch in ihrer lebensweltlichen Form, spielte für das antideutsche Milieu eine wichtige Rolle. Den Linken ihre tatsächliche oder vermeintliche Hässlichkeit vorzubuchstabieren, war dabei das besondere Geschäft der Berliner Bahamas und dem Publizisten Justus Wertmüller, der noch im Herbst 1985, so viel als Anekdote, für den Bundesvorstand der Partei Die Grünen kandidierte und friedenspolitisch die Auflösung der beiden Militärbündnisse forderte. Bevor er dann eben ab 1990 zu den lautstärksten Frontmännern der Berliner antideutschen Szene wurde. Schmuddelige Wursthaarträger, so Wertmüller, und andere Invektiven ließ sich der Publizist einfallen, um seine maximale Distanz zu der Linken, die er nach eigenem Bekunden verachte, zu markieren. Und tatsächlich war immer das Abrücken von linken Positionen begleitet von einem Distinktionsvorgang, der sich performativ, sprachlich und in den Kleidernormen zeigte. Dem sonor und bedächtig sich artikulierenden und im Establishment angekommenen Anzugträger Jürgen Trittin wird seine linksgrüne Nickelbrille der 80er Jahre ebenfalls rückblickend als Ausgeburt der Hässlichkeit erscheinen. Georg Seeslen hat diesen Mechanismus anhand einer Stelle aus Reinhard Mohrs Buch »Bin ich jetzt reaktionär? Bekenntnisse eines Altlinken« von 2013 ausgeführt. Darin erhebt sich der nach rechts gewendete Ex-68er über einen, wie er schreibt, »ergrauten Zopfhansel« beim Italiener, der in größerer Runde ausschweifend und gut hörbar dozierte. Es ging um Gott und die Welt und er erklärte alles, wirklich alles. Er war schon über 50 und hatte seinen kleinen gesellschaftskritischen Haarrest aus den frühen 80er Jahren mit einem dünnen Gummibändchen festgezurrt zwischen zwei Gabeln Spaghetti Vongole. Wer ist hier Italophil? Okay, Dankeschön. Und so fragt sich der 68er Renegat, wir sind bei Reinhard Mohr, ob der Zopfhansel, Zitat, nachts den haarigen Ministrunk löst und morgens wenigstens das Gummibändchen wechselte. Das kleine Gesamtkunstwerk aus Zopfzausel und fortschrittlichem Weltethos brachte mich jedenfalls eigentümlich in Rage und schon nach dem nächsten Schluck Weißwein schoss mir der böse Gedanke durch den Kopf, eine Schere zu besorgen, um dem kleinen Wichtigtour das revolutionäre Schwänzchen abzuschneiden, einfach so ganz spontan in einer Art spätanarchistischer Aufwallung. Reinhard Mohr. Georg Siesling kommentiert diesen Bericht sehr treffend. Wir sind uns ziemlich sicher, dass dieser Zopfzausel, dem ein spätanarchistischer Konvertit das Schwänzchen abschneiden möchte, niemand anderes ist als der Autor selbst. Die Wendung nach rechts erscheint im bösen wie im hämischen Blick als Befreiung von etwas Erfolglosem, Altbockenem, Peinlichem. Und die Abschwörliteratur ist die konvertistische Opfergabe für die rechte Erzählung von den Alt-68ern, die bekanntlich unser Land verseucht haben und uns noch heute den Appetit auf Spaghetti verderben. Im linken subkulturellen Milieu der jüngeren Generation hat dieser Konformismus bereits Fuß gefasst. In angesagten Szene-Cafés sind Palituchträger, auch etwas Altbackenes, Peinliches, Erfolgloses, mit Vorstellungen von hoch die internationale Solidarität im Kopf weniger wohl gelitten als ein hornbebrillter Antideutscher mit Springers Welt unter dem Arm. Die andere Seite der mittlerweile unhinterfragten Anpassungsbereitschaft und der lustvoll zur Schau gestellten 50er Jahre Studentenhaftigkeit stellt ihr ebenfalls habituell gepflegter Hedonismus dar. Wenn der simpel gestrickte Neolinke aus dem Szene-Café für Israel ist, dann folgt er dabei einem touristischen Abziehbild von Israel als westlich-hedonistischem Partykonglomerat. Ein Zipfel der Wahrheit über die Antideutschen konnte so also auch ein abgründig schlecht recherchierter Bericht in der Wochenzeitung Die Zeit erhaschen. Darin berichtet der Autor Mohammed Amjahid von antideutschen Schülergrüppchen, die als politisches Zeichen zu McDonald's gehen und dort ein Eat-In aus Solidarität mit den US-Streitkräften abhalten würden. Der Zeitjournalist hält fast unter Berufung auf seine antideutschen Gesprächspartner fest. Fast zusammen. Zitat: Einen Einblick in die antideutsche Jugendkultur von heute bieten natürlich die sozialen Medien. Auf Snapchat und in geheimen Facebook-Gruppen, in die man über Kontakte reingeschleust wird, präsentieren sich hunderte junge Menschen mit bunt gefärbten Haaren, Davidstern-Tattoos oder Piercings im Gesicht. Sie kauen genüsslich auf lapprigen Burgern und formen mit dünnen Fritten das Victory-Zeichen. Die Handykamera stets mit dabei. Einer zeigt auf Facebook stolz sein Kinderzimmer mit Israel- und USA-Flaggen tapeziert. Nachts deckt sich dieser Antideutsche mit einer großen USA-Fahne zu. Wenn er dann die Nachttischlampe anknipst, strahlen blaue Davidsterne an der Decke. Die meisten seiner Freunde vergeben Daumen nach oben. Die entsprechenden Profile führen zu anderen Antideutschen. Ihnen gefallen die neokonservativen bis rechten Thesen von Autoren wie Matthias Matusek, Hendrik M. Broder oder Hamed Abdel Samad. Thilo Sarrazin finden einige nicht so schlimm. Im Sommer tragen sie Sonnenbrillen mit Stars and Stripes, stellen die Bilder natürlich auch ins Netz. Regelmäßig organisieren sie Solidaritätsausflüge nach Tel Aviv. Dort essen sie koschere Chicken Nuggets bei McDonald's. Mehr als ein Jahr lang will Mohammed Amjahid für diese Reportage recherchiert haben, für die er mit insgesamt 10 Antideutschen gesprochen haben will. Vielleicht haben diese ihn geformt, vielleicht ist auch waschechten Kommunikationsguerilleros aus dem eher antiimperialistischen Lager ein echter Coup gelungen. Tatsächlich erfasst der Beitrag gesetzt den Fall, die jungen Antideutschen von heute sind tatsächlich derartige postmodern hedonistische Identitätsgeschöpfe, nicht die tiefe Tragödie, die im Zerfall einer um rückhaltlose Kritik bemühten Strömung zu einem bloßen Kindergarten-Racket autoritär formierter Pseudo-Hedonisten auf der einen und neurechten Intellektuellen auf der anderen Seite besteht. An die 300 Kommentare hat allerdings dieser Beitrag auslösen können. Ein Leser, der sich Marxo nennt, schreibt, Zitat: Die sogenannte antideutsche Szene ist sehr vielfältig und sehr publikationsaffin. Man kann binnen eines Jahres auch mehrere Vorträge besuchen und sich mit Referenten telefonisch unterhalten. Da muss man nicht groß im Geheimen recherchieren, es steht alles im Netz. Einfach mal unter dem Stichwort Jungle World ein paar Beiträge suchen. Und er schließt, ansonsten ist das eine schöne Karikatur von Überidentifikation und Kitsch, wie sie sich in jeder Jugendkultur findet. Unter antideutschen Kreisen wird herzlich darüber gelacht. Auch dies ist eine Geschichte der Wandlung. Vom deutsch-antideutschen Ernst, das Vierte Reich verhindern zu müssen, den auch Günter Grass im Übrigen 1990 in seiner Ablehnung eines kommenden Großdeutschlands verkörperte, ist man beim deutsch-antideutschen und ziemlich humorfreien Spaß angelangt, einen Clowns-Auftritt in der Zeit zu haben. Bereits 2011 kam das antideutsche Phänomen auch im gehobenen Feuilleton an und Lorenz Jäger nahm es zum Anlass, einen Ablass ist auch nett, bei der FAZ, nahm es zum Anlass, einen programmatischen Artikel in der FAZ zu verfassen. Adieu, Kameraden, ich bin Gutmensch. Darin grenzte er sich vehement von den neokonservativen Stimmen ab, die vor allem Islamkritik betreiben und sich für Kriegspolitik ereifern. Gegen diese will er die, Zitat, einstmals achtenswerte Gedankenwelt eines Edmund Burke stark machen. Warum sei Islamkritik in allen Spielarten bis hinunter zur offenen Demagogie fast das einzige Prunk- und Ehrenzeichen konservativer Politik geworden, fragt Jäger. Und er nennt die junge Freiheit, die Achse des Guten von Henrik M. Bruder und die am unteren Ende des Niveaus stehenden Blogger von Politically Incorrect. Es seien ebenfalls die schärfsten Islamkritiker, die, Zitat Jäger, meist auch einer Nebenbeschäftigung als Kriegsverkäufer nachgehen. Wenn es gute konservative Tradition ist, auf Wehrfähigkeit zu halten, so ist es doch vermessen, nach Art solcher Abenteurer, gemeint sind die Neokonservativen, um George W. Bush Jr., die ganze Welt beglücken zu wollen. Übrigens, so schließt der FAZ-Feuilletonist, treffen sich die Rechten in diesen außenpolitischen Vorstellungen ganz mit den Linksextremen von konkret der Jungle World oder den Bahamas. Antideutsch und Überdeutsch spielen uns einen Streit vor, aber wir sehen sie Arm in Arm. Und plötzlich findet sich der genuin Konservative, der vermeintliche Militarist, in der ungewohnten Rolle des Pazifisten wieder. Das war aus der FAZ aus dem Jahr 2011. Der FAZ-Konservative und frühere Black Panther-Unterstützer, Jäger, auch jemand, der sozusagen von links nach rechts gewandert ist, bemerkte hier eine neue Allianz von kriegsgestimmten Linken und Rechten, die sich in der Islamkritik treffen. Damit beschrieb er recht treffend die neue Querfront oder die andere Querfront, die tatsächlich um diese innere wie äußere Feinderklärung zirkuliert, dem Herzstück der aktuellen globalen neuen Rechten, die ihren antimuslimischen Rassismus nur notdürftig kaschiert. Die mehr mit Zoten, denn mit Humor aufgeladenen Polemiken der Antideutschen zogen ihre innere Stärke nie aus der Zuspitzung von Kritik, sondern aus der Vehemenz des Verächtlichmachens. Der polemische Gestus hatte es nicht auf Aufklärung und Überzeugung abgesehen, sondern markierte eine Freund-Feind-Scheidung und setzte auf Akklamation der eigenen Gemeinde. Mit der von Wolfgang Poth übernommenen Verächtlichmachung der Bewegungen gegen den Krieg hatte es begonnen. Mit der Konstruktion des Antirassismus zum kollektiven Feindbild sollte das Projekt der Antideutschen sich vertiefen. So war bei der Bahamas der Pro-Bellizismus Auftakt zu einer allgemeinen Feindbestimmung, die bereits in sprachlicher Form eine Bürgerkriegsfront markierte und recht rasch und auch entgegen dem Selbstbild des ein oder anderen Bahamas-Autoren, der sich gerne als großbürgerlicher Intellektueller imaginiert, handgreiflich umzusetzen zu werden drohte. Antirassisten und Vertreterinnen des Multikulturalismus bereiteten einen, Zitat, Karneval der Kulturen den Weg, an dessen Ende, Zitat, das multikulturelle Pogrom gegen die Juden zu erwarten sei. So nicht nur der Tenor, sondern wirklich der Inhalt. Vor dem Hintergrund einer rassistisch grundierten neomalthusianischen Überbevölkerungstheorie wird behauptet, dass in den muslimischen Ländern eine Youth Bulge, ein Babyboom, eine stetig anwachsende Masse von Israel und dem Westen angeblich feindlich gesonnenen Jugendlichen hervorbringen. Hauptfeind, weil angeblich Schrittmacher dieser auch auf den Westen übergreifenden, unaufhaltbaren historisch-gesellschaftlichen Tendenz, also ein bisschen Untergang des Abendlandes, stellten in Bahamas-Logik die Linken dar, die mit ihrem Antirassismus, ihrem Multikulturalismus und ihrem Wunsch nach einer Völkerfamilie eine neue Barbarei vorbereiten würden. Keine 6 Jahre ist es her und der Verfassungsschutzbericht hatte in seinem Eintrag zu den Antideutschen festgestellt, Zitat, oberstes Gebot zur Vermeidung eines neuerlichen Holocaust sei die Auflösung des deutschen Volkes in eine multikulturelle Gesellschaft. Dass dies nicht geschehen möge, ist ab 2011 allerdings das erklärte Programm der Bahamas. So deklarierte Clemens Nachtmann. Zitat, am Antirassismus ist nichts zu retten, nichts zu beerben und zwar genauso wenig wie am Antiimperialismus und am traditionellen Antikapitalismus, mit denen er ja auch die wesentlichen Grundannahmen teilt. Um es kurz und schmerzhaft auszudrücken, Rassismus ist ein ideologisches Stichwort eines antirassistischen Rackets, das jeden Realitätsbezugs entbehrt, das seine Mitglieder vielmehr nur als Ausweis von Gesinnungsfestigkeit und Ehrbarkeit vor sich hertragen und das ihnen als probates Mittel dient, um nach Willkür und freiem Ermessen festzulegen, wer gerade als Rassist zu gelten hat. Zitat Ende. Das Nachtmannsmagazin, auch von Hottentotten vom Stamme PC spricht und ein Bahamas-Cover vom Sommer 2013 mit angebissenen Schokoküssen unter dem Titel Die Verdammten dieser Erde illustriert ist, sind nur ein paar Beispiele der gewollt mit rassistischen Klischees operierenden und auf Tabubruch setzenden Strategien der Antideutschen. Diese Beispiele sind mehr als penelerhafter Humor. Denn es geht tiefer. So wie die haltlose Polemik gegen die Friedensbewegung die eigene Kriegsbegeisterung vorbereitet hatte, so bereitet die feindselige Herabsetzung des Antirassismus die rassistische Abschottungsposition der Antideutschen vor und die humoresk-satirischen Zoten sollten ausloten, wie weit man im eigenen Milieu gehen darf. Wohin die Reise dieser akademischen Gegenelite gehen sollte, hätten bereits die lustvoll vorgetragenen Attacken auf einen linken und marxistischen Juden anzeigen können. Zitat, wir greifen sie von außen so lange an, bis sie nur noch in der jungen Welt schreiben dürfen, wie der Mosche Zuckermann. Zitat Ende. Freudig klopfen sich die Antideutschen aus der Bahamas, klopfen sich die antideutschen Kameraden auf die Schulter, dass sie, Zitat, es zusammen mit anderen Freunden der Antideutschen ein Punktbewegung fertiggebracht hätten, Zitat, Zuckermann so zu diskreditieren, dass ihm vorläufig nur noch die publizistische Schmuddelecke bei Neuen Deutschland oder Analyse und Kritik bleibt. Zitat Ende. Wann konnte man das letzte Mal deutsche Akademiker bei einer solch boshaften Freude beobachten, dem Juden einen steilen Abstieg, wie sie selber schreiben, bereitet und ihn angeblich aus dem publizistischen wie akademischen Feld geschlagen zu haben? Vielleicht noch ein habt ihr noch Geduld?
Passt doch mal zusammen.
Okay, ich mache jetzt einfach noch mal einen kurzen Abschnitt und versuche noch mal hier, ja, etwas vorzulesen, was vielleicht eine Art Resümee ist. Die ehemaligen Antideutschen der Zeitschrift Bahamas nehmen erst das ihnen von anderen Teilen der Szene verliehene Etikett Rechtsantideutsche auf, um dann schließlich und folgerichtig den Begriff Antideutsch ganz zu verabschieden und nur noch als Ideologiekritiker zu fungieren. Auch dieser Begriff ist Lug und Betrug. Die Antideutschen sondern beständig Ideologie ab. Ab 1991, als die Welt nach dem Ende der Kalten Kriegsordnung in eine neue chaotische Phase eintrat und vornehmlich die USA als Hegemonialmacht mit meist gescheiterten Weltordnungskriegen, Robert Kurz, auftraten, waren die Antideutschen mit diversen Kriegslegitimationsideologien zur Stelle. Von marxistischen oder imperialismustheoretischen Ansätzen verabschiedete man sich, um im Nirgendwo einer haltlosen Kritik im Trüben zu fischen, hauptsächlich projektiv zu agieren und die Linke mit Polemik zu überziehen. Ab der Krise von 2008, in der deutsche Staat systemrelevante Bereiche wie Banken zum Wohle des besorgten Bürgers stützte, verloren die Antideutschen das Interesse an einer tatsächlichen Deutschlandkritik. Und auch das Griechenland maßgeblich von deutscher Seite aufoktroyierte Verarmungsprogramm fand wenig radikalen Einspruch bei ihnen. Genauso wenig wie die schleichende Dominanz Deutschlands im Euroraum, das nicht zuletzt aufgrund der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, offensiver Exportpolitik und Handelsbilanzüberschüsse eine Art teutonischen Neomerkantilismus in Deutsch-Europa durchsetzte, das sich schließlich ganz ohne Rückgriff auf Konzepte des Dritten Reiches herausbildet. Als schließlich der Sommer der Migration 2015 die Spitze der globalen Wanderungsbewegung sichtbar werden ließ, verschanzen sich die Ideologen hinter orientalistischen Erklärungen, warum Migration zu begrenzen sei und der deutsche Staat seine Grenzen schützen müsse. In den gedrechselten Begründungen der Migrationsabwehr stand und steht den Zivilisation, Kultur und Nation beschwörenden Debatten in der Weimarer Republik um die Begrenzung osteuropäischer Einwanderung in nichts nach. Die aggressivsten Strömungen der deutschen und österreichischen Rechten wurden hellhörig und gutierten das. Was Jürgen Elsässer, dem auch ein langes Kapitel gewidmet ist, der übergriffige Fremde ist, aus der Silvesternacht 2017 ist Bahamas der antisemitische Fremde, wobei die Adjektive als Zuschreibung austauschbar sind zur autoritären Grenzziehung, fühlen sich beide berufen. Das vielleicht nochmal so als ein kleiner Ausblick, wie aus Antideutschen letzten Endes Pro-Deutsche wurden. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass mittlerweile die Identitären oder auch andere sozusagen neurechte Netzwerke begeisterte Bahamas-Rezipienten sind und sozusagen hier etwas sich zusammenschiebt, was man vielleicht auch tatsächlich mit diesem Begriff die andere Querfront skizzieren kann. Aber gut, vielleicht noch, ich könnte natürlich noch einen letzten Ausblick machen, was sozusagen meines Erachtens wirklich die Tiefe, also wo vielleicht auch nochmal deutlich wird, wo ich mich verorten würde und was, inwiefern die Antideutschen tatsächlich nicht einfach nur ein Zerfallsprodukt innerhalb der Linken nach 89, 90 sind, sondern wirklich auch bestimmte Essentials der Linken zu Schande geritten haben und letzten Endes die Auseinandersetzung in Sphären getrieben haben, die völlig irrational sind und die im Grunde ablenken von den Fragen, die anzugehen sind. Wenn ihr noch etwas euch anhören wollt, oder sollen wir Schluss machen? Nach 30 Jahren antideutscher Publizistik, na gut, stellt sich die Frage, welchen Gegner diese aus der Linken kommenden antideutschen medienschaffenden Texter und Autorinnen eigentlich vor Augen hatten und haben. Von Poorts chauvinistischer Herabsetzung piepsstimmiger Erzieherinnen der Friedensbewegung zu Golfkriegszeiten bis heute scheinen es selten die herrschenden Mächtigen zu sein. Wenn sich ab dem Mauerfall eine sich mit den Herrschenden konfrontierende und damit riskante Praxis finden lässt, so jenseits der antideutschen Logik. Von der Anti-Kohl-Demo vom 19. Dezember 1989 über die wilde Hausbesetzungszeit im Osten bis zur praktischen Antifa-Tätigkeit inklusive Selbstschutzmaßnahmen. Nicht zu vergessen die Eierwürfe gegen von Weizsäcker und die staatsoffiziellen Heuchler nach den rassistischen Morden von Mölln und den Pogromen nach monatelanger Beschwörung einer Asylantenflut. Oder der symbolische Sturm auf die Bannmeile angesichts der Abschaffung des Artikels 16 des Grundgesetzes im Mai 1993. Der praktische Antirassismus, noch ist es 93. Der praktische Antirassismus mit seinen Antilagerkampagnen und seinem Kampf für offene Grenzen, die Anti-Olympia-Kampagne und alle ähnlich gelagerten Mobilisierungen gegen städtische Aufwertung, Umstrukturierung und Vertreibungspolitik unangepasster Lebensformen aus den Innenstädten, die begeisterte, aber auch kritische Aufnahme der Stimmen aus dem lakandonischen Urwald, zapatistische Aufrufe jenseits der alten antiimperialistischen Phrasiologie, aber dennoch voller poetischer Konfrontationslust mit den Mächtigen, die davon angestoßene libertäre Globalisierungsbewegung mit ihren Begegnungen mit landlosen Bäuerinnen aus Brasilien oder Indien, die neue Militanz an den Orten, wo sich die Vertreter der großen Industrienationen zusammenfanden, bis zur Repression in Genua 2001 und Hamburg 2017, die mühsamen Schritte der Agenturschlusskampagne und andere Versuche, gegen das Hartz-IV-Regime mobil zu machen, die neuen Klassenkämpfe und ausbeutungsbezogenen Kampagnen bei Gate Gourmet über Mall of Shame bis Make Amazon Pay, die die Linke wieder zu einer Debatte über Klassenpolitik einladen, die Debatten, ob ein von der Produktion getrenntes globales Surplusproletariat zu mehr in der Lage ist, als überholte Autoritäten mittels Platzbesetzung und Revolten zum Teufel zu jagen, der erneuerte Feminismus, der alte Streik- und Verweigerungsdebatten wiederentdeckte, die neue Lust an der Enteignung, auch wenn es vorerst nur der Begriff ist, nicht zuletzt die irritierenden, erstaunlich anarchistisch klingenden Töne eines demokratischen Konföderalismus in Nordsyrien, die man der PKK nicht abnehmen will, die aber dennoch zu einer kritischen Solidarität einladen. Bei aller Kritik, die gegenüber diesen Bewegungen und Diskussionen formuliert werden kann, teilen Sie bis heute die Einschätzung, das Wissen und die Erfahrung, die das Graffiti artikulierte, das lange Jahre auf dem 1990 besetzten und 1991 legalisierten Haus in der Köpenicker Straße 137 angebracht war, die Grenzen verlaufen nicht zwischen Völkern, sondern zwischen oben und unten. Wer in diesen Feldern sich bewegte, dem eröffneten und eröffnen sich gänzlich andere Wege als jene, die die Antideutschen gingen. Letztere haben sich am gesellschaftlichen Oben orientiert und sich dafür auf perverse Weise auf Auschwitz und den Antisemitismus als neue Eckpfeiler der Grundorientierung berufen, weil sich der Vernichtungsantisemitismus tatsächlich nicht um oben und unten scherte. So wurde der jüdische Bankier genauso vom Vernichtungsprogramm der Nazis erfasst wie der osteuropäische Proletarier des Städtel. In die Mordaktion konnte sich auch der rassistisch enthemmte oder bloß anständig gehorchende deutsche Proletarier in Uniform einbringen. sahen die Antideutschen in diesem Morden einen zu sich selbst gekommenen verkürzten Antikapitalismus mit Moshe Postone, das ist ein Kapitel, dem ich sozusagen der Figur gehe ich da länger nach, gelang es ihnen auf diese Art, sich von jeglichem Antikapitalismus moralisch zu entfernen. So konnten viele von ihnen sich on the long run eine Einladung zum Prokapitalismus aussprechen. Die osteuropäischen Juden als Opfer der Vernichtung gerieten ihnen genauso aus dem Blick, wie sie in Stars and Stripes gehüllt die tatsächliche Leistung der Rotarmistin beim Niederringen der Deutschen und ihrer Verbündeten gar nicht mehr zu würdigen wussten. Dass Auschwitz und die von normalen Deutschen begangenen Massentötungsaktionen im Osten ohne einen entgrenzten Krieg nicht möglich gewesen wären, wird von den Bellizisten negiert, wenn man mit Appeasement-Framing aktuelle Kriege zu legitimieren trachtet. Auf Kriegslegitimationsstrategien, Appeasement-Bezeichnungen, Anti-Amerikanismus-Diskussionen gehe ich auch in einem extra Kapitel ein. Das ist sozusagen das Ende, resümierende Ende. Jeder antimilitaristischen Position, die von Tucholskys Einsicht, wonach Soldaten Mörder sind, geprägt ist, wird das auf den ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, Paul Spiegel, zurückgehende Zitat entgegengeschleudert: Hinter dem Ruf nach Frieden verschanzen sich die Mörder. Spiegel wusste dieses Aperçu noch zu erläutern und historisch zu begründen. Spiegel: Man kann nicht a priori Nein zum Krieg sagen. Die Konzentrationslager wurden auch nicht von Friedensdemonstrationen befreit, sondern von der Roten Armee. Das stimmt. Die Konzentrationslager wurden allerdings auch nicht von einer wie auch immer gearteten deutschen Friedensbewegung betrieben. Wird der Mördervorwurf heutzutage von den Afghanistan-, Irak- und Libyen-Krieg bejahenden vorgeblichen antideutschen Friedensbewegungsfeinden ausgesprochen, so hat dies lediglich maximalen Blendcharakter. Wen soll die Friedensbewegung denn ermordet haben? Haben die antimilitaristischen Schülerinnen, die zur Hochphase der Antikriegsbewegung Ende 90, 91 deutsche Waffenexportfirmen mit Sitzblockaden bestreikten, etwa Saddam Hussein das Giftgas der 80er und die auf Israel abgefeuerten Scud-Raketen geliefert, müsste man die Verteidiger der bellizistischen Metzeleien fragen. Deren auf Ewigkeit gestellter Referenzpunkt Zweiter Weltkrieg schlug schließlich das Basiswissen Imperialismus aus dem Feld, wo es doch heute wieder wachzurufen ist. Es kommt noch ein längeres Zitat. Eine emanzipatorisch-antiimperialistische Bewegung muss heute Friedensbewegung sein. Die Militarisierung der Außenpolitik erhielt, entgegen der illusorischen Hoffnung auf eine Friedensdividende, nach dem Ende der Systemkonkurrenz einen neuen Schub. Der Zweite Golfkrieg von 1991, die Kriege auf dem Balkan in den 90ern, insbesondere der Kosovo-Krieg von 1999, schließlich die Kriege in Afghanistan seit 2001 und im Irak seit 2003 haben nicht nur gezeigt, dass Krieg nach wie vor als Mittel der Politik betrachtet wird, auch wenn sich die deutschen Kriegsbeteiligten lange dagegen sträubten, ihre robusten Einsätze bei dem Namen zu nennen, der ihrem Charakter entspricht, sondern auch das höchst instrumentelle Verhältnis der imperialistischen Mächte des Westens zum Völkerrecht offenbart. Entgegen der politischen Rhetorik der kriegsführenden Mächte hat diese Politik den Planeten nicht sicherer, sondern unsicherer gemacht. Die partikularistisch-identitätspolitischen Gegenbewegungen zum westlichen Herrschaftsanspruch wurden nicht geschwächt, sondern gestärkt. Ganze Regionen wie der Irak, der vor dem Krieg der USA und ihrer Verbündeter zwar ein autoritäres und brutales, keineswegs jedoch ein gescheitertes Staatswesen war, wurde in blutige Bürgerkriege gestürzt, die auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgefochten werden. Guantanamo Bay, das Kriegsverbrechen in Kunduz und zahlreiche andere Ereignisse haben deutlich gemacht, wie tief die imperialistischen Staaten in der von ihnen erzeugten Barbarisierungsspirale stecken. Ein Zitat von Frank Deppe und anderen aus Basiswissen Imperialismus 2011 herausgekommen. Hat man die antideutsche, und das sind die letzten Bemerkungen jetzt, hat man die antideutsche Publizistik vor Augen, so muss nicht nur von einem dramatischen Verfall einer Kultur der linken, aufklärerischen und radikaldemokratischen Konfrontationslust mit dem Establishment gesprochen werden, sondern sie muss als Teil dieser Barbarisierungsspirale begriffen werden. Von ihr geht keinerlei Erneuerung des Imperativs von Rosa Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei aus, sondern sie hat selbst ihren Anteil am Barbarischen. Ja, soweit. Vielen Dank.